Schwarz hören. Ich sag ja immer, es gibt keine Zufälle. Regelmäßig am letzten Freitag im Monat sende ich aus dem Radiostudio von Alex Berlin in Berlin-Friedrichshain meine Sendung Liederbestenliste. Und als ich vor einiger Zeit nach der Sendung rausging aus dem Studio, saß da eine junge Frau, mit der ich quasi innerhalb von Sekunden ins Gespräch gekommen bin und wir auch gleich noch auf das Thema Tod gekommen sind. Ja, es kann keine Zufälle geben. Theresa Rath, schön, dass wir jetzt zu diesem Podcast uns zusammengefunden haben. Grüß dich.
Hi Petra, ja, vielen Dank für die Einladung. Ich fand das auch in dem Moment ganz überraschend und irgendwie so ein bisschen magisch, weil das ja auch ein ganz besonderer Tag war, so für mein Erleben.
Ja, du hast eine ganz persönliche Situation, dass deine Mutter vermeintlich damals nur noch wenige Stunden wahrscheinlich leben würde. Das ist jetzt nicht mehr wirklich der Fall, aber sag mal, wie war das?
Ja, Stunden bis Tage. Also meine Mutter hat frühes Alzheimer und Krebs im Endstadium oder im Stadium 4, man weiß es jetzt gerade auch nicht so genau. Und sie hatte halt ganz plötzlich sehr, sehr starke Schmerzen und nach Einschätzung der Palliativärzte war das auch so, dass das nur noch ein paar Tage gehen würde. Und ich habe halt vorher schon geplant gehabt, in der Woche eine Folge von meinem Podcast Omniversum aufzunehmen. Und dann hat sogar noch jemand abgesagt. Dann habe ich eine andere Freundin angefragt, um mit ihr über Sterbebegleitung zu sprechen. Und in dem Moment sind wir uns dann über den Weg gelaufen, als ich gerade quasi die ganze Zeit Sterbebegleitung gemacht habe.
Und waren sofort beim Thema, so dass dieser Podcast außergewöhnlicherweise jetzt wirklich auch mit dem Tod beginnt. Mhm. Das ist eher selten der Fall, weil bei mir heißt es ja Leben und Tod. Und der Gedanke ist ja auch, dass ich angesichts des Todes mit Leuten darüber spreche, wie könnte das mit dem Leben sich entwickeln? Was könnte man da noch anders machen? Was ist toll? Was soll so bleiben? Und so weiter. Mhm. Gehen wir doch jetzt mit deinem Leben an der Stelle mal rein, Theresa. Du bist eine ganz junge Frau aus meiner Sicht. Du bist 33 Jahre gerade mal alt, in Neuss bei Düsseldorf aufgewachsen.
Ja.
Zwei Diplompsychologen waren deine Eltern. Stimmt das, wie es im Wikipedia steht?
Das stimmt, das habe ich da selbst reingeschrieben.
Das habe ich schon gehört. Ich dachte mal, das geht gar nicht.
Doch, es geht und es war ein wenig belastend.
Also nicht das Reinschreiben, sondern die beiden Eltern.
Ja, also die Tatsache, dass die Diplompsychologen waren teilweise. Ja.
Was war da belastend?
Ich finde einfach irgendwie teilweise, dass so ein direkter Zugang zu Kindern ganz gut ist und dass es nicht unbedingt zuträglich ist, da Sachen zu psychologisieren oder in psychologische Schemata zu pressen und dass es eben teilweise passiert. Und nun denke ich auch so, ohne da jetzt irgendjemandem zu nahe treten zu wollen, dass oftmals, ich sage ganz bewusst nicht immer, Menschen auch Psychologie studieren, die selber gewissen Bedarf haben, eben psychologisch was aufzuarbeiten. Ich wollte zum Beispiel auch mal eine längere Zeit Psychologie studieren.
Ah ja, und du hast es aber dann gelassen, weil du hast Jura studiert. Du bist eine sogenannte Volljuristin. Ich hoffe, ja, ich sag das richtig.
Das
zwei Staatsexamen und außerdem hast du noch promoviert in dem
Genau,
Fach.
Ja.
Das heißt, du hast gesagt, nee, das mit der Psychologie ist nicht mein Ding, ich mache was ganz anderes, was ich aber auch schwierig finde.
Das ist eine etwas längere Geschichte, warum ich Jura studiert habe. Also ich schreibe, seit ich 6 Jahre alt bin. Natürlich in unterschiedlicher Qualität. Das hat sich hoffentlich über die Zeit ein bisschen gesteigert.
Du konntest mit 6 schon schreiben?
Gerade so, halt voller Rechtschreibfehler. Aber ja, ich habe früh lesen und schreiben gelernt.
Mhm.
Ich wollte eigentlich immer nur schreiben. Und ich habe mich aber für alles interessiert in der Schule. Ich wollte dann gerne irgendwie Physik studieren, Mathe, Philosophie, Geschichte, Politikwissenschaften, Psychologie, Medizin. Und irgendwie musste ich mich ja für irgendwas entscheiden. Und dann habe ich mir halt so gedacht, okay, die zwei großen humanistischen Studiengänge, Jura, Medizin, dann nehme ich das, was irgendwie eher gesellschaftswissenschaftlich angehaucht ist, weil eigentlich bin ich naturwissenschaftlich nicht so wahnsinnig begabt. Ja, und dachte dann, dass ich da halt von allem so ein bisschen was bekomme und war dann relativ enttäuscht, als ich festgestellt habe, dass es in erster Linie eben Jura ist, was es im Jurastudium dann gibt. Überraschung. Und dann wusste ich aber auch die ganze Zeit nicht, was ich stattdessen machen wollen würde. Das juristische Denken liegt mir, es macht mir auch Spaß. Es erfüllt mich aber nicht ausschließlich, weil es ist eben sehr unkreativ häufig und ja, auch die Welt, in der man dann arbeitet, ist eben relativ speziell.
Also du hast eine Zeit lang als Rechtsanwältin gearbeitet.
Ich bin jetzt Rechtsanwältin.
Bist immer noch Rechtsanwältin?
Wieder, genau.
Zwischendurch bist du ja dann an ein Institut, habe ich gelesen, für Nachhaltigkeit gegangen.
Ja.
Das heißt, du hast dich thematisch auch spezialisiert. Abgesehen davon, dass Anwälte ja auch meistens spezialisiert sind, was weiß ich, Familienrecht oder irgendwelche anderen Dinge. Du hast was mit Erbrecht zu tun jetzt?
Genau, im Moment arbeite ich in Teilzeit in einer Kanzlei für Erbrecht und wir machen auch ein bisschen Familien- und Ausländerrecht. Und ich habe aber promoviert im Klimaschutzrecht und Energierecht, weil mir das einfach irgendwie ganz, ganz wichtig war, auch einen gewissen Beitrag zu leisten in dem Bereich. Und ich schließe auch nicht aus, dass ich damit immer wieder Berührungspunkte haben werde, weil das einfach meines Erachtens das größte Thema ist, was wir gerade so anstehen haben, was eben alle anderen Menschenrechtsfragen mit tangiert auch.
Warum machst du es nicht jetzt gleich, wenn du das so sozusagen mit Herzblut tust?
Also das eine schließt einmal das andere nicht aus. Man muss ja auch von irgendwas leben. Und im Moment steht eben doch die Pflege meiner Mutter auch sehr, sehr im Vordergrund. Und mir macht auch dieses klassisch anwaltliche Arbeiten tatsächlich Spaß. Also im Klimaschutzrecht ist dann bei mir auch irgendwann eine gewisse Frustration aufgekommen, wenn man halt eben so sieht, wie der ganze Karren einfach völlig vor die Wand gefahren wird. Und ich brauchte tatsächlich auch erstmal einen kleinen Moment Pause.
Zu deiner Mutter und zum Thema Tod kommen wir gleich noch. Ich will erst noch erwähnen, dass ich es ganz beeindruckend finde, dass du in deinen jungen Jahren schon auch mehrere Bücher geschrieben hast. Wann machst du denn das alles?
Tja, das ist eine gute Frage. Also wie gesagt, ich arbeite in Teilzeit, aber natürlich auch mit der Pflege meiner Mutter ist es dann oft doch auch irgendwie ein 40-Stunden-Job gewesen oder darüber hinaus. Ich bin gut strukturiert, würde ich mal sagen. Und ich mache wahrscheinlich sozial auch Abstriche. Also es gibt bei mir selten, dass ich irgendwie abends einfach auf dem Sofa liege und einen Film schaue. Da wird mir relativ schnell langweilig. Und auch so Gruppenveranstaltungen, mal sich mit 5 Leuten zum Abendessen treffen zusammen, mache ich sehr, sehr ungern. Das schaffe ich einfach auch nicht gut. Da ist meine soziale Batterie dann zu schnell leer.
Naja, oder du lädst sie halt durch diese anderen Dinge auf, ne? Wahrscheinlich.
Das mache ich, genau. Also zum Beispiel, ich mache ja relativ intensiv auch Kampfsport und das hilft mir dabei, meine Batterie aufzuladen. Da fahre ich jetzt gleich nach dieser Aufnahme wieder hin und war dann diese Woche auch 5-mal schon da.
Wahnsinn!
Und da treffe ich dann halt Menschen und natürlich habe ich auch noch ganz, ganz gute, enge, alte Freunde, die ich immer wieder auch sehe. Aber ich glaube, ich bin in der Pflege von Freundschaften weniger präsent, als dass viele andere Leute in ihren Freundschaften sind. Was nicht heißt, dass mir das weniger wichtig ist.
Naja, wenn du das verbindest mit deinem Tun, passt's ja auch wieder. Ist bei mir übrigens ähnlich. Also einfach so sich zu treffen, das passiert einmal im Jahr mit Freundinnen. Man besucht gemeinsam irgendeine Veranstaltung und dann tauscht man sich darüber aus und so. Das kenne ich auch. Liberdade ist der Titel deines ersten Romans.
Liberdade, aber quasi im Grunde hast du es nach portugiesischem Portugiesisch richtig ausgesprochen. Es ist brasilianisch für Freiheit und im Nachhinein bereue ich ein bisschen diesen Titel gewählt zu haben.
Weil die ihn alle falsch aussprechen, ist klar.
Ja, und weil ihn natürlich auch niemand so richtig, also viele verstehen natürlich, dass es irgendwas mit Freiheit zu tun hat, aber das so richtig in den Kontext einzuordnen, fällt oftmals ein bisschen schwer.
In welchen Kontext habe ich es denn einzuordnen?
In den Kontext Brasilien und persönliche Freiheitsfindung, beziehungsweise ich wollte eigentlich, dass dieses Buch heißt Liberdade, Freiheit und ihr Gegenteil. Den Untertitel habe ich aber beim Verlag leider nicht durchsetzen können.
Aha, warst du in Brasilien?
Ich war längere Zeit in Brasilien, ja.
Und wenn du es ganz kurz zusammenfassen solltest, was natürlich eine Aufgabe ist, die an sich nicht geht, aber versuch's mal in 2 Sätzen.
Ich war 2-mal in Brasilien, einmal direkt nach dem ersten Staatsexamen und habe dort in Rio in 2 verschiedenen Hostels gearbeitet an der Rezeption. Und dann war ich 2 Jahre später nochmal in Brasilien in der Hauptstadt Brasilia und habe dort 3 Monate Referendariat in der deutschen Botschaft gemacht.
Und das, was du dort erlebt hast, hast du aufgeschrieben?
Jein. Also sagen wir so, der Roman ist entstanden auf Basis als Inspiration von einigen Erfahrungen, die ich dort gemacht habe. Es ist aber nicht 1:1 so geschehen. Das ist mir auch sehr wichtig, dass ich darauf hinweise.
Nun ist ja sowas, wenn man es beschreibt, auch auf Wikipedia, selbst wenn du es selber geschrieben hast, rund um den Feminismus, Selbstfindung, Substanzmissbrauch, frühkindliche Traumata und Gewalt in Beziehungen. Wow, das ist ja eine Spannbreite an Themen, der Wahnsinn.
Ja, ich glaube, ich versuche immer wieder, auch zum Beispiel jetzt in dem Podcast, den ich mache, Dinge zusammenzubringen, die jetzt nicht unbedingt auf den allerersten Blick so viel miteinander zu tun haben. Aber es fächert sich ja dann doch oft, wenn man sich die Dinge genauer anschaut, sowas auf, wo man dann erkennt, oh, das ist irgendwie alles miteinander verbunden. Deswegen sagte ich auch gerade, habe ich mich halt damals dann für den Klimaschutz entschieden, weil das Thema ist, bei dem alle Menschenrechtsfragen eigentlich virulent werden und diese ganze psychologische Palette an Menschsein, die zeigt sich natürlich ganz besonders in unseren romantischen Beziehungen, die einfach irgendwie so das Hochreck der Beziehungsführung sind im Allgemeinen. Und als Story hatte das einiges, was eine gute Story braucht.
Da haben wir sie wieder, die Psychologie. Da ist doch was abgefärbt.
Oh ja.
Naja, kann ja auch nicht falsch sein. Ich meine, ich habe ja viel mit Kommunikation zu tun, du weißt das ja. Und ich versuche Menschen immer nahezubringen, dass sie zumindest den Gedanken entwickeln, dass Kommunikation wahnsinnig viel mit Psychologie zu tun hat. Mit dem Herausfinden, Fühlen, wie tickt ein anderer und so. Ist natürlich eher Hobbypsychologie bei mir, aber zumindest was den Ansatz von der Kommunikation her betrifft, weiß ich, dass das da besteht. Also ich glaube, es gibt nichts, was nicht auch Psychologie
absolut,
ist, oder?
Nein, ich interessiere mich auch total für Psychologie und ich habe auch selbst jahrelang Therapieerfahrung und lese auch ganz viel über Psychologie, Spiritualität und alles, was da irgendwie zwischengelagert ist. Also das war tatsächlich vorhin so ein bisschen scherzhaft auch gemeint.
Darf ich dich noch fragen, was du für Therapieerfahrungen hast, weil das ja auch ein Bild malt. Also du bist 33, das hast du auch schon hinter dir.
Ja, ganz intensiv. Also da können wir tatsächlich nochmal eine eigene Folge zu machen. Aber ich habe mit 15 mit Therapie angefangen und viele Einzeltherapie gemacht, tiefenpsychologisch. Dann war ich eine Weile in der Gruppentherapie. Jetzt mache ich eine Gestalttherapie in erster Linie, beziehungsweise mein Therapeut ist vor allem auch gestalttherapeutisch ausgebildet. Ich habe auch schon eine Verhaltenstherapie gemacht und ein bisschen Psychoanalyse. Ja, und würde sagen, dass sich jetzt tatsächlich letztes Jahr dann nochmal so ein Hinweis ergeben hat, warum ich auch immer wieder an so Grenzen stoße. Und zwar, dass das einfach damit zusammenhängt, dass ich mit sehr großer Wahrscheinlichkeit auf dem Autismus-Spektrum bin, was natürlich damit einhergeht, dass ich einfach auch als Kind schon sehr, sehr viele Erfahrungen gemacht habe, die schwierig waren für mich und ja, einfach da auch so ein bisschen Begleitung brauchte. Und mittlerweile würde ich nicht sagen, dass ich noch in Therapie sein muss. Ich finde es einfach gut, in Therapie zu sein. Ich bin auch nicht regelmäßig in Therapie. Ich habe quasi einfach einen Therapeuten, dem ich schreiben kann, wenn ich das Gefühl habe, es gibt etwas gerade, wovon ich herausgefordert bin und es würde gut tun, darüber mal mit jemandem intensiv eine Stunde zu sprechen und mir den Raum nehmen zu können.
Ja.
Was ja bei Freunden nicht immer so ist, das ist ja eher Give and Take und beim Therapeuten weiß ich halt, ich habe da einfach die Stunde, den Platz komplett für mich. Ja, und ich denke immer so, warum sollte ich nicht dafür arbeiten, dass mein Leben besser wird?
Und hat der Podcast, den du jetzt machst, auch im gewissen Sinne damit was zu tun?
Ich glaube, es hat alles im gewissen Sinne damit zu tun, weil das für mich alles mit persönlichem Wachstum zusammenhängt. Ich habe immer schon auch ganz viel für meine eigene mentale Gesundheit darüber getan, dass ich Projekte daraus mache, dass ich darüber schreibe, dass ich in Gespräche darüber gehe. Ich bin da auch im Umgang extrem offen, weil ich mich erstens überhaupt nicht für Smalltalk erwärmen kann und zweitens einfach gerne über die Dinge rede, die mich bewegen und auch gerne andere Leute damit bewege. Und ja, der Podcast ist sicherlich aus so einer Mischung entstanden, dass ich einfach das Bedürfnis habe, auch über bestimmte Themen zu sprechen. Es ist ja auch nicht so sehr ein Interview, was ich mache, sondern oft eher ein Zwiegespräch, wo ich einfach selber ganz viel teile. Und für mich ist halt die Erfahrung des Teilens auch immer sehr hilfreich gewesen, sehr heilsam.
Ja, und das ist ja jetzt eben die Situation, wir hatten damit auch begonnen, dass deine Mutter im Sterben liegt. Krebs im Endstadium, habe ich gelesen. Würdest du es jetzt im Moment auch so bezeichnen?
Ja, es ist super schwer zu sagen, weil durch ihre sehr, sehr weit fortgeschrittene Demenz einfach, also sie ist ja schon seit Anfang Januar in der Palliativbehandlung, da wird eigentlich gar nicht mehr großartig irgendwas überprüft, sondern es sah halt so aus, als würde sie jetzt akut im Sterben liegen. Jetzt hat sie sich dann irgendwie doch nochmal stabilisiert und also es ist auf jeden Fall sehr absehbar und das passiert halt in ihrer eigenen Zeit.
Und sie ist ja erst 63.
Ja,
das genau. Heißt, das ist ja kein Alter.
Nee.
Und also kann man sich das ja überhaupt gar nicht aussuchen. Also das ist ja etwas, worüber ich in meinem Podcast auch mit Menschen spreche. Es nicht hinauszuschieben, es könnte ja alles Mögliche passieren und wir könnten aus irgendwelchen Gründen eben möglicherweise in einer ähnlichen Situation sein. Ja?
Genau, also ich kann nicht sagen, warum, aber ich erinnere mich, dass ich mir meiner eigenen Sterblichkeit, seit ich ein kleines Kind war, bewusst war, sehr bewusst.
Mhm.
Also das fing an damit, ich habe Erinnerungen, dass ich zum Beispiel mal beim Spielen auf dem Spielplatz irgendwie meine Hände nicht gewaschen hatte und dann irgendwie an meinen Mund gekommen bin mit einem Finger und dann wahnsinnige Angst hatte zu sterben deswegen. Während andere Kinder, glaube ich, noch teilweise gar nicht so ein Konzept vom Tod hatten in dem Alter. Das hat mich immer sehr intensiv begleitet und dann mit 21, als ich 21 war, wurde bei meiner Mutter zum ersten Mal Krebs diagnostiziert und es war auch relativ knapp, also es war nicht so ganz klar, wie das ausgehen würde. Es ging dann mal noch 8 Jahre ganz gut aus und damals war ich gerade in der Examensvorbereitung für mein erstes juristisches Staatsexamen. Das ist eine Zeit, in der die meisten Leute 60 Stunden die Woche in der Bibliothek verbringen und ich habe mich damals dann sehr bewusst dagegen entschieden. Und ich konnte teilweise auch gar nicht so gut nachvollziehen, wenn dann die Menschen, mit denen ich damals halt befreundet war, gesagt haben, oh Gott, dieses Examen ist so wahnsinnig wichtig und der Rest meines Lebens wird sich deswegen daran entscheiden. Und natürlich ist das, also mir war das auch wichtig. Ich möchte das jetzt hier nicht so darstellen, als hätte ich nicht auch Stress deswegen gehabt und als hätte mir nicht auch viel daran gelegen, dass ich irgendwie gut abschneide. Aber es hat eben nicht so diesen riesigen Stellenwert eingenommen, weil mir sehr klar wurde, ich habe, oder auch schon klar war und nochmal mehr klar wurde, ich habe begrenzt Zeit auf dieser Welt. Es ist meine Verantwortung, mich zu entscheiden, wie ich diese Zeit verbringe. Und es kann halt jederzeit, meine Mutter ist jemand, die hat so unglaublich gesund gelebt. Ich habe nicht annähernd bisher so gesund gelebt wie sie. Und sie ist trotzdem so früh schwer krank geworden. Wir haben keine genetische Disposition. Also es ist einfach passiert, warum auch immer.
Ja, und es ist ja doch für mich auch ganz erstaunlich, weil ich konnte mich, als meine Eltern sehr schwer oder ziemlich krank wurden, auch aus Altersgründen, vor allem meine Eltern sind beide hochaltrig, knapp Mitte 90 gestorben. Ich finde das sehr bewundernswert, dass du dich entschieden hast, dich da so reinzugeben. War das ganz klar für dich? Musstest du da drüber nachdenken oder hast du gesagt, jetzt mache ich jetzt einfach so?
Ich glaube, ich bin sehr viel da reingerutscht. Also wir hatten die Situation, dass meine Mutter mit meinem Stiefvater verheiratet war und die noch ein Kind bekommen haben, mein Bruder, der ist 13 Jahre jünger als ich, und dass mein Stiefvater dann sehr krank wurde und nach 1,5 Jahren schwerer Erkrankung verstorben ist und meine Mutter da gerade zum zweiten Mal Krebs diagnostiziert hatte und schon dement wurde und mein Bruder noch minderjährig war. Und irgendwie haben wir als Familie, also vor allem mit meiner einen Tante und meinem Onkel, einfach sehr, sehr viel dann versucht, das irgendwie aufzufangen. Und ja, dann
da kommt man gar nicht anders raus, oder?
Also ich glaube, zu Beginn war mir gar nicht klar, dass das auch eine Entscheidung war. Ich war krass überfordert damit, dass ich jetzt in dieser Situation bin und hatte auch ganz deutliche Angst, dass ich mein Leben nicht leben kann. Und das hat mich auch lange begleitet. Ich würde sagen, mittlerweile habe ich das so gut wie nicht mehr. Aber das war über mehrere Jahre immer wieder ein Thema, weil meine Mutter immer stärker pflegebedürftig wurde und ich eigentlich lange Zeit irgendwie gerne ins Ausland wollte und mich eigentlich ursprünglich auch selbstständig machen wollte und das dann erstmal alles irgendwie nicht funktioniert hat. Und ich musste lernen, dass das eine Entscheidung ist, die ich treffe, dass ich das auch anders machen könnte, weil mir das Gefühl gibt, nicht so ausgeliefert zu sein. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass das eine sehr, sehr harte Entscheidung ist. Also dass es auch unter Umständen diese Entscheidung halt die komplette Abkehr bedeutet hätte und dass ich dazu nicht bereit war. Und ich habe ein sehr enges Verhältnis, kein einfaches, aber ein sehr enges Verhältnis zu meiner Mutter immer gehabt. Ja, und irgendwie bestätigt sich das auch immer wieder. Ich habe jetzt 2-mal einen Urlaub abgesagt, weil ich das Gefühl hatte, sie stirbt vielleicht und ich möchte da sein. Und mir ist das total wichtig.
Du hattest ja schon angedeutet, dass du schon mit 6 Sterbeangst hattest oder schon wusstest, früher, was tot ist oder noch früher. Angesichts der jetzigen Situation, die dich ja nun offenbar auch schon etliche Jahre begleitet, wenn deine Mutter schon so lange auch wirklich krank ist und wenn da sich sowas andeutet, denkst du anders jetzt auch über möglicherweise deinen Tod?
Ich glaube, ich habe weniger Angst. Ich hatte auch lange Zeit mit Hypochondrie zu kämpfen, dass ich eben viel Angst vor Krankheiten hatte. Das hat sich weitgehend gelegt, weil ich sehe, wie unfassbar resilient solche Körper sein können. Und weil ich das Gefühl habe, dass ich schon mitkriegen werde, wenn irgendwas wirklich nicht stimmt. Mag auch einfach nur ein Gedanke sein, der mich beruhigt. Vielleicht ist es dann auch nicht so, aber es ist, wie es ist. Also ich glaube, ich habe eine größere Gelassenheit entwickelt. Ich habe vor allem jetzt auch unabhängig von meinem eigenen Sterben irgendwann eine größere Gelassenheit im Leben entwickelt, weil ich Pläne nicht mehr so ernst nehme. Das fällt mir sehr schwer.
Wollte ich gerade sagen, das kann ich mir gar nicht vorstellen bei deinem Tun.
Na, ich plane alles immer unter Vorbehalt. Das ist für mich mittlerweile ganz klar. Es kann sein, dass ich sofort absagen muss. Das sage ich auch allen Leuten eigentlich so, die mit mir was planen. Das ist meine Situation aktuell und das ist anstrengend für mich, gerade weil, wie gesagt, ich wahrscheinlich auf dem Autismus-Spektrum bin und natürlich sehr gerne plane. Ich weiß am allerliebsten die ganze Zeit, was als nächstes passiert und das ist auf jeden Fall eine Riesenherausforderung für mich, das zu lernen. Es ist aber auch eine große Freiheit, die ich dadurch gewinne.
Mhm.
Und ich habe das Gefühl, dass ich auf so Narrative nicht mehr so leicht reinfalle. Also zum Beispiel das Narrativ, was viele meiner KollegInnen haben, jetzt erstmal 5 Jahre in der Großkanzlei klotzen und dann mir ein schönes Leben machen. Ich weiß nicht, was in 5 Jahren sein wird. Ich möchte jetzt heute hier eine gute Zeit haben. Und was den Tod angeht, beschäftige ich mich momentan viel mit Spiritualität. Ich bin nicht religiös. Ich würde mich aber als spirituell bezeichnen, was auch immer das sein mag. Ich bin ehrlich gesagt sehr neugierig auf den Tod, sag aber immer, ich hab's nicht eilig.
Mm, schöne Formulierung. Wenn du dich mit solchen Dingen beschäftigst, das wusste ich bisher nicht, ist wahrscheinlich der Gedanke, den ich habe, zu sagen, ich lebe selbstbestimmt, also werde ich auch selbstbestimmt sterben, keiner für dich.
Doch, absolut, weil wie gesagt, ich bin überhaupt nicht religiös. Ich habe darum kein Verpflichtungsgefühl, man müsste das Leben zu Ende leben. Im Gegenteil, ich finde das sehr nachvollziehbar, wenn man ab einem gewissen Punkt sagt, das möchte ich nicht. Ich habe auch, und das meine ich nicht als Scherz, in der letzten Zeit ganz häufig zu Leuten gesagt, Leute, so wie die Pflegesituation sich hier verändert und das wird immer schlimmer werden, wir haben einen ganz krassen Pflegenotstand, also die Zustände teilweise sind absolut elend und das beschäftigt mich sehr, sehr viel, was ich da sehe. Ich habe gesagt, ich bestelle mir im Darknet irgendwie Zyankali, ich möchte das nicht. Und ich habe da also zum Beispiel damals das Buch von Wolfgang Herrndorf gelesen, Arbeit und Struktur, als er seinen Hirntumor diagnostiziert bekam und gesagt hat, ich führe jetzt Tagebuch ganz intensiv, weil das, was mich durch diese Zeit durchtragen wird, ist Arbeit und Struktur. Und irgendwie relativ früh in dem Buch schreibt er, ich brauche eine Waffe. Und er hat sich dann ja tatsächlich am Ufer der Spree in den Kopf geschossen vor einigen Jahren. Und ich muss sagen, ich habe da vollkommen vollsten Respekt für.
Also du kannst dir das ganz klar vorstellen, da bist du ja fast weiter als ich, wenn ich das mal so sagen darf, wenn du sagst, ich besorge mir im Darknet Zyankali.
Ich habe keine Ahnung, wie man das anstellt.
Aber klare Ansage, die ich von dir gehört habe. Also wenn es soweit ist, wann immer das bei dir ist, das muss offenbar möglicherweise gar nichts mit Alterssiechtum oder solchen Dingen zu tun haben, sondern es ist dann in einer bestimmten Situation möglicherweise so. Verstehe ich das richtig?
Ja, das bezweifle ich. Also ich habe schon so den Anspruch zumindest an mich. Also ich, wenn wir jetzt über Suizid reden, das ist ein wahnsinnig komplexes Thema. Ich kenne viele Leute, einige meiner Freunde, deren Eltern zum Beispiel Suizid begangen haben. Und ich weiß, welche enormen Löcher das in Familien reißt. Wobei ich jetzt ganz eindeutig nicht damit irgendwie Blaming machen möchte von Leuten, die Suizid begehen. Das ist eine Depression oder was auch immer dahinter steht, ist eine schwere Erkrankung. Aber ich würde mir wünschen, mein Leben wirklich bis zuletzt, soweit es geht, auszukosten. Nur wenn ich in einer Situation sein sollte, in der es nicht absehbar ist, dass ich nochmal wieder irgendwelche Lebensqualität erlangen werde, dann möchte ich die Wahl haben. Vielleicht sage ich dann auch, ich habe mir das ganz anders vorgestellt, irgendwie ein bisschen Lebensqualität empfinde ich immer noch oder ich habe plötzlich so große Angst vorm Tod, dass ich mich so lange ans Leben kralle, wie es irgendwie geht. Ich hoffe aber, dass das für mich persönlich nicht so sein wird. Damit soll auch gar keine Wertung verbunden sein für Leute, die das irgendwie anders machen. Aber ich weiß auch, dass man sich Sachen oft anders vorstellt, als sie dann am Ende sind und das werde ich dann sehen. Ich möchte nur gerne die Möglichkeit haben.
Also vorbauen.
Ja, und was ich halt im Moment so sehe in der Altenpflege bei Menschen gerade, die bettlägerig werden, das kann ich mir einfach nicht gut vorstellen. Ich habe auch tatsächlich ziemliche Angst vor so einer Alzheimer-Erkrankung, obwohl ich auch da denke, mit viel Meditation und Gelassenheit ist auch eventuell das einfach ein Erleben, ein Erlebnis, was vielleicht auch einfach in Ordnung sein kann. Also ich bin da mit Sicherheit auch noch relativ am Anfang meiner Reise, einfach Dinge genauso anzunehmen, wie sie sind.
Schwarz hören.